Ich hoffe, ihr habt Freunde, mit denen ihr über Gott und die Welt reden könnt. Wir sind ja zurzeit im Heimataufenthalt und das ist ganz wichtig, Freunde zu haben, mit denen wir uns austauschen können, denen wir erzählen können, was Gott so tut. Das ist eine tolle Aufgabe eigentlich, euch mit reinzunehmen. Und in der Predigt habe ich den Predigttext ausgesucht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, Verse 13 bis 23. Und eigentlich in den Kapiteln 13 bis 17, da geht es um dieses Thema, was hat Gott mit der Welt zu tun, was hat die Welt mit Gott zu tun, was hat die Gemeinde da zu tun. Und es ist eigentlich ziemlich dramatisch, wenn man das so sich mal so anschaut. Und in diesen Versen, Kapitel 17, 13 bis 23, da ist es nochmal so ganz dicht zusammengefasst. Und dann würde ich es jetzt erstmal vorlesen. Das ist praktisch die letzten Stunden, die Jesus mit den Jüngern zusammen ist. Und dieses Kapitel 17 ist ja ein Gebet. Und da heißt es jetzt, Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Es ist ja eigentlich ein Drama, was da zum Teil beschrieben wird. Man könnte da Romane drüber schreiben und die wären sehr spannend. Aber erstmal gibt es hier drei Hauptakteure. Der erste ist natürlich Gott. Und wenn wir von Gott reden, haben wir eine ganz klare Vorstellung, wer dieser Gott ist. Es ist der Schöpfer, der schon immer war und immer sein wird, der alles gemacht hat. So viel gemacht hat, dass wir es uns noch gar nicht vorstellen, noch gar nicht erforscht haben. Immer wieder entdecken irgendwelche Wissenschaftler was Neues. So bis ins Detail geplant und sich ausgedacht und eine Ordnung gegeben. Und dieser Gott, der so viel Liebe ins Detail gesteckt hat, uns erschaffen hat als Gegenüber, ja, der hat ein kleines Problem, denn die Welt, die er erschaffen hat, die hat sich ihm, ja, von ihm abgewendet. Und das wisst ihr alle sehr gut. Wenn man davon ausgeht, Gott hat alles gemacht, dann gehört ihm ja erstmal alles. Und jetzt ist es diese Schöpfung, die er gemacht hat, denkt sich, naja, wir wollen eigentlich nichts mit Gott zu tun haben. Ich meine, das ist ja eigentlich ein schlechter Witz, aber die Menschen denken so. Und Gott hat jetzt die Wahl, was er damit macht. Wenn hier steht, es entstehen zwei Herrschaftsbereiche, dann sind es eigentlich zwei Bereiche, die die Menschen vielleicht sehen, aber Gott sieht natürlich nur einen Herrschaftsbereich, seinen Bereich. Er spricht aber in dem Evangelium von einem anderen Herrscher, der da kommt. Das ist natürlich der Teufel, der da seinen Herrschaftsbereich aufgebaut hat und sich einbildet, er hätte auch was zu sagen. Nun ist aber so, dass Gott ja auch die Menschen oder die Sünder, die in Sünde leben, dahingegeben hat. Also es ist nicht so, dass er überall Einfluss nimmt. Wir sehen Bereiche in der Welt, die einfach so dahingehen, ja, und verloren gehen. Aber wir sehen auch Bereiche in der Welt, wo Gott Einfluss nimmt. Und da, in dieser Schnittmenge, wo sich die zwei Kreise überlappen, das ist eine Konfliktzone. Da ist eine Auseinandersetzung am Gange. Da wird gezogen und gezerrt und wir erleben das. Wenn wir in Versuchung geraten, dann ist es das der Grund dafür, dass wir in dieser Konfliktzone leben. Es gibt Einflüsse, die wollen uns in die Welt ziehen und es gibt einen Einfluss, der will uns bei Gott behalten, als Gläubige. Also es ist eine reale Auseinandersetzung, die da passiert und wir erleben die tagtäglich. Hier wird immer wieder gesagt, dass die Welt Gott hasst. Also hier ein Beispiel aus Johannes 15. Also ein aktiver Hass ist es. Es ist nicht nur so eine Theorie, dass die Welt Gott hasst. Nein, es ist aktiv. Und man kann das vielleicht daran sehen, wenn sich irgendwo irgendjemand zu Jesus bekennt öffentlich, dann gibt es bestimmt irgendjemand, der sich über ihn lustig macht oder das irgendwie aktiv angeht und beseitigen will, dieses Zeugnis. Manche erleben das mehr, manche weniger, je nachdem vielleicht auch in welcher Kultur man ist, aber das ist eine Realität. Gottes Antwort ist aber, er will, dass die Welt erkennt, dass er Gott ist. Er will, dass die Welt erkennt, dass er sie liebt. Er wirbt um sie letztendlich. Es ist sein Ziel und sagt hier, ich will, dass sie eins sind, also die Gläubigen, damit die Welt erkennt, wer Gott ist. Sein Ziel ist nicht, die Welt zu vernichten, loszuwerden oder wie auch immer man Konflikte lösen könnte, aber er will, dass sie gerettet werden, dass die Welt erkennt, wer er ist. Ja, und dann wird der dritte Akteur in dem Drama vorgestellt und das ist letztendlich die Gemeinde. Und da sind wir in so einer komischen Situation, dass Gott uns aus dieser Welt heraus erwählt. Aber er sagt hier ganz bestimmt, ich will sie nicht aus der Welt herausnehmen, ich will sie nicht von diesem Problem befreien, sondern ich sende sie letztendlich zurück. Er betet um unseren Schutz in der Welt. Nicht, dass er uns da rausnehmen will und diesen Kreis woanders ansiedelt, nein, da gibt es eine Überlappung. Und es rentiert sich mal ein bisschen, das so gedanklich durchzuspielen, wo wir da vielleicht sind in diesem Schaubild. Ich habe gesagt, Gott nimmt nicht überall Einfluss in der Welt, aber die Gemeinde auch nicht. Also wenn man jetzt das Zentrum anschaut, das ist so dieser Vers, wo Gott sagt, wo Jesus sagt oder betet, ich sende sie in die Welt. Ja, das sollen wir sein. In der Welt, aber nicht losgelöst von Gott, nicht getrennt, sondern mit Gott. Im Missionsbefehl heißt es ja auch, dass Jesus sagt, ich bin bei euch bis an die Enden der Welt oder an das Zeitenende. Also hier sollen wir zusammen in der Welt sein. Uns nicht von Gott trennen in der Welt, aber auch nicht von der Welt trennen. Also wir befinden uns idealerweise im Zentrum. Aber es gab auch immer wieder Zeiten in der Kirchengeschichte zum Beispiel, wo Leute gesagt haben, meine Aufgabe ist es, nur Gott anzubeten. Und dann gab es so diese Einsiedlerbewegung zum Beispiel im Mittelalter, wo sich Leute dann irgendwo im Wald niedergelassen haben und dann schon erwartet haben, dass irgendjemand ihnen Essen bringt oder so, aber sie wollten mit der Welt nichts zu tun haben. Also die würden sich dann nach rechts rüber bewegen, von der Welt trennen, nur mit Gott was zu tun haben. Dann gibt es natürlich auch Kirchen oder Gemeinden, die so viele Kompromisse mit der Welt eingehen, dass sie bald von Gott gar nichts mehr erzählen, sondern dann geht es nur noch darum, wie kann man in dieser Welt leben, auf eine Art und Weise, dass man von der Welt akzeptiert wird. Und das ist natürlich tragisch, weil damit gibt man natürlich die biblischen Werte auf und eignet sich mehr und mehr die weltlichen Werte an und man wandert dann so links rüber. Man hat Überlappung mit der Welt, aber dann irgendwann keine Überlappung mehr mit Gott. Also ich hoffe, dass das klar wird, was ich damit ausdrücken will. Und möchte jetzt schauen, nochmal dieses Zentrum anschauen. Wie schaut es aus? Wir mit Gott in der Welt und möchte so ein bisschen am Beispiel vom Libanon erzählen, wie das im Libanon ausschaut. Und habe ich das auch als Schaubild dargestellt, dass man sich das besser vorstellen kann. Ja, so schaut es aus im Libanon. Also ganz einfach, jeder Punkt stellt eine Person dar und erstmal sind alle blau, also jetzt nur farblich blau. Und habe jetzt einfach blau genommen, einfach um darzustellen, die leben jetzt in der Welt. Okay, weltliche Werte, die Beziehungen, die Pfeile sind die Beziehungen der Menschen untereinander, sind geprägt durch weltliche Werte. Also zum Beispiel Stolz oder das Äußere ist so wichtig oder ja, Macht, Hunger, Geldgier, was weiß ich. So Werte halt, ja, die sind da wichtig. Die sind, denke ich mal, überall auf der Welt ähnlich wichtig, aber mal hier als Beispiel Farbe Blau für so Werte, Beziehungen, die auf diese Werte beruhen. Und irgendwie passiert es, dass sich ein Punkt verfärbt. Und das ist jetzt dargestellt, er fängt an Jesus zu glauben, will Jesus nachfolgen. Nun ist das jetzt nicht die ganze Wahrheit, es verfärbt sich nämlich nicht nur der Punkt, also die Person, sondern es verfärben sich die Beziehungen. Ja, wie jetzt? Da, wo jemand zum Beispiel gelogen hat, lügt er jetzt auf einmal nicht mehr, sondern spricht die Wahrheit. Also die anderen Punkte kriegen das ja natürlich mit, dass sich da was verändert hat. Und müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, warum das so ist. Oder jetzt mit dieser neuen Person, die immer noch die alte ist, irgendwie umgehen. Und es ist ja nicht nur Lügen oder so, es verändert sich ja alles. Und früher oder später verfärbt sich eben noch ein Punkt, der irgendwie mit dem ersten Punkt zu tun hatte. Und auch da verändern sich die Beziehungen. Und das ist also schon eine dramatische Veränderung in so einem Netzwerk von Beziehungen. Wenn sich plötzlich einer verändert, ohne, er immer noch derselbe Typ ist, aber sich so viel verändert in seinem Leben und sich das ganze Umfeld damit auseinandersetzen muss, was man jetzt damit macht und wie man darauf reagiert und was ist jetzt los. Jetzt eine Frage an euch, welcher Punkt verfärbt sich denn als nächstes? Links oben, von mir aus auch links oben, jawohl. Warum?
Weil er schon von zwei Seiten die neue Lebensweise erkennt.
Ja, der fühlt sich so langsam in der Minderheit hier. Der hat da zu viele rote Pfeile auf ihn gerichtet. Ist wirklich so, je mehr Gläubige ein Mensch kennenlernt, desto mehr muss er sich damit auseinandersetzen und desto eher fängt er auch an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Also das ist was wir beobachten können in diesem sozialen Geflecht da vor Ort im Libanon unter den Drusen. Das ist eine Kultur, die halt sehr auf Gemeinschaft basiert ist, also Familien sind da wichtig, Großfamilien, Clans, das ist so die soziale Struktur und man ist einfach miteinander verbunden. Jeder weiß von jedem alles so ungefähr. Ja? Also man kann das gar nicht verstecken. Und da ist unser Ziel, dass jeder, der anfängt an Jesus zu glauben, auch in diesem sozialen Netzwerk drin bleibt. Er ist erwählt worden, aber nicht herausgenommen. Er muss da drin bleiben. Und da müssen wir ihn ermutigen, drin zu bleiben. Jetzt sind allerdings 4 Grundvoraussetzungen, dass sich da Verfärbung einstellt, okay? Und das Erste, ja, die Machtverhältnisse müssen sich klären. Wie schon erwähnt, es gibt 2 Herrschaftsbereiche. Ja, jeder Mensch muss sich da irgendwo entscheiden, zu welchem Machtbereich er gehören will. Bei den Drusen, denke ich, ist so die Taufe schon so ein Punkt, wenn man diese Entscheidung fällt, sich taufen zu lassen, dann gibt es dann kein Zurück mehr. Es ist dann wirklich, ich bin da jetzt durchs Gröbste. Und meistens passiert halt die Taufe auch nach einer Phase, wo man Ablehnung erfährt, Anfeindung. Und dann irgendwann nach 2, 3 Jahren die Familie sich damit arrangiert und sagt, okay, der ist nun mal so, der glaubt nun mal an Jesus, aber er gehört immer noch zu uns. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den zu erreichen. Und dann lassen sich die Leute auch taufen. Allerdings könnte das auch anders ausgehen, dass sich jemand halt eben nicht taufen lässt, sondern sich wieder irgendwie abwendet. Und das haben wir auch schon erlebt, wo eine Familie in die Gemeinde kam und die Frau war irgendwie krank, komische Krankheit, Schlappheit, Depression, irgend sowas. Und ja, man muss halt auch rechnen, dass da okkulte Einflüsse sind und so war es auch, dass die Leute halt mit Flüchen und Segnungen gearbeitet haben, die sie irgendwo gekauft haben bei einem Heiler, damit es ihnen dann besser geht oder jemand anders schlechter. Und davon wollten sie sich dann nicht lossagen. sondern sie wollten das beibehalten und Jesus noch zusätzlich irgendwie dazunehmen. Und das funktioniert halt nicht. Man kann nicht in zwei Herrschaftsbereichen gleichzeitig leben. Es ist ein Entweder-Oder. Und die Familie ist dann auch wieder weggegangen. Sie wollten sich nicht total nur auf Jesus verlassen mit ihrem Problem. Gemeinschaft leben ist vielleicht schon eine Phrase, die zu sehr abgedroschen ist, aber wenn wir Gemeinschaft sagen, dann meinen wir eine Gemeinschaft, die ja eigentlich wie Familie ist. Als Gläubige gehören wir zum gleichen Vater. Und es ist eine Intensität, die man vielleicht nicht mehr so gewohnt ist in Deutschland, wo man wirklich miteinander zu tun hat im alltäglichen Leben. Nicht nur, wenn man sich zufällig trifft oder im Gottesdienst, sondern darüber hinaus. Man hat wirklich Anteil am Leben. Und als Beispiel eine Flüchtlingsfamilie, die Sehnsucht nach ihren Verwandten hatten. Also sie kamen zur Gemeinde, haben Gemeinschaft erlebt, wollen Jesus nachfolgen, aber sie haben so Sehnsucht nach ihrer Familie gehabt, die in die andere Richtung geflohen sind, in den Nordirak aus Syrien. Und haben sich entschlossen, wir gehen dahin, wir wollen wieder mit denen zusammen sein. Und keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, sie sind irgendwie durch Syrien durch, in den Nordirak, waren wieder mit ihrer Familie zusammen. Und 2 Monate später waren sie wieder da. Sie haben gesagt, hier erleben wir eine Gemeinschaft, die ist anders, die ist echter, die ist besser, als was wir in unserer leiblichen Familie erlebt haben. Und die haben dann nur Konflikte gehabt und es war viel schwieriger und schlechter, als sie sich gedacht haben und sind dann wieder zurückgekommen, weil sie so einen Hunger nach dieser echten Gemeinschaft hatten. Es geht jetzt nicht darum, sie aus ihrer Familie ihr einen Spalt, also einen Keil dazwischen zu treiben, aber es ist nur zum Verdeutlichen, es gibt eine echte Gemeinschaft unter Jesus-Nachfolgern, eine Gemeinschaft, die ja über Entfernung trägt, über Zeit hinweg trägt, die durch Probleme trägt, die einfach echt ist. Man gehört zusammen und man spürt es eigentlich, wenn man den gleichen Vater hat. Dann ist hier eine Sache, die ist dort besonders wichtig, eine Glaubwürdigkeit zu haben in der Gesellschaft, die mich akzeptabel macht. Also jetzt besonders, sage ich mal, als Ausländer, wenn ich jetzt einfach so in den Libanon komme, dann bin ich da erstmal ein seltsamer Vogel. Was will der hier? Wir wollen alle nach Deutschland. Warum kommt der von Deutschland in den Libanon? Der hat hier nichts zu tun, der hat hier nichts zu suchen. Ich brauche erstmal jemanden, irgendeine andere Gruppe, irgendeinen anderen Clan, wo ich dazugehöre. Und ich brauche eine Rolle. Ich muss da irgendwas zu tun haben. Irgendwas, was akzeptiert ist. Nun wäre es jetzt nicht genug, also ich bin Schreinermeister, bilde Lehrlinge aus im Libanon. Das ist meine offizielle Arbeit. Das ist aber nicht genug, um da Punkte von blau zu pink, zu rosa zu verfärben. Nee, es muss ein deutscher Schreinermeister sein, der Jesus nachfolgt und als solches verstanden und akzeptiert werden. Es ist ganz einfach, als Deutscher akzeptiert zu werden. Es ist auch einfach, als Schreinermeister akzeptiert zu werden. Aber es muss zusammengehen mit Jesus-Nachfolge. Die Leute müssen verstehen, dass, also in einem Satz muss das meine Identifikation sein, mein Personalausweis, deutscher Schreinermeister, der Jesus nachfolgt. Wenn das zusammenhängt und zusammenbleibt im Verständnis der Leute, dann passiert auch Veränderung. Da müssen sie sich damit auseinandersetzen, was es eben heißt, Jesus nachzufolgen. Aber wenn ich dieses Jesus-Nachfolgen so heimlich mache oder verstecke, dann passiert nicht viel in der Beziehung. Es muss bekannt sein, es muss immer da sein. Und hier als Beispiel der Holzhändler, der hier neben mir sitzt, der hat es so erlebt. Und dann hat es zwar ein paar Jahre gedauert, bis er sich geöffnet hat oder da wird erstmal beobachtet und dann wird so langsam eine Beziehung aufgebaut. Und dieses Jahr an Weihnachten hat er sich einladen lassen und kam zu der Feier. Und jetzt ist interessant, was passiert. Er hat danach zu mir gesagt, das war eigentlich eine ganz gute Botschaft. Es geht darum, dass man Gott kennenlernt. Ich muss also nicht meine Gesellschaft verlassen, meine Familie verlassen. Er hat nur erkannt, ich kann so in meiner Familie bleiben und es geht darum, dass ich Gott kennenlerne. Das fand er gut. Und ein paar Monate später kriege ich mit, wie er einem seiner Kunden erzählt, also ich komme in sein Büro rein und er erzählt gerade, weil er mich kommen sieht, seinem Kunden, also das ist der Deutsche da und der arbeitet bei einem gewissen Rabbi Al-Awa, also mein Teamleiter an der Schule. Und der Rabbi Al-Awa, der ist Druse, aber er glaubt an Jesus. Eine tolle Sache. Also er wird zum Fürsprecher für die Arbeit, die wir da machen. Merkt ihr, wie diese Glaubwürdigkeit sich vertieft und verstärkt und ausbreitet? Er hat uns als okay abgestempelt. Er hat jetzt selber noch nicht gesagt, dass er an Jesus glaubt, aber er fängt an, für uns Werbung zu machen. Ja, er sagt, hey, das ist eine gute Sache. Das ist so eine Glaubwürdigkeit, die wir da eben erreichen müssen, in so einer fremden Kultur, damit sich da was bewegt. Jetzt fand ich interessant, was der Tom Aubrunner gesagt hat, eingeladen hat zu diesem Zell am See, Arabern von Jesus erzählen. Und er hat so von den Jugendlichen erzählt. Aber eigentlich, wenn wir da glaubwürdig sein wollen, selbst bei den Arabern, die im Urlaub sind, je älter, desto besser. Je weißhaariger, desto besser. Weil die älteren Menschen haben dann automatisch eine gewisse Ehrerbietung garantiert. Wenn ich jetzt mir eine arabische Familie vorstelle, die da durch Zell am See schlendert, so in meinem Alter vielleicht der Vater und die Mutter und ein paar Kinder und so, und dann kommen da Jugendliche und wollen mir von Jesus erzählen, dann nicht, was wollen die denn von mir? Das sind Jugendliche, das sind Kinder. Aber wenn einer kommt, der so ein bisschen älter ist, vielleicht ein bisschen grauhaarig, dann, okay, dann muss ich die als Araber die ganz anders behandeln. Also ich würde vielleicht versuchen, euch zu ermutigen, geht doch als Familie zum Beispiel im Zell am See den Arabern von Jesus erzählen. Das kommt noch viel besser. Wie schon ein paar Mal angedeutet, eben diese sozialen Netzwerke. Ich meine jetzt nicht Facebook oder sowas. Ich meine die Beziehungen, die die Menschen eh schon haben, weil sie da leben, in Familien, in der Arbeit, wie auch immer. Sind sie irgendwie miteinander verbunden? Und die müssen irgendwie miteinander umgehen, irgendwie miteinander kommunizieren und haben sich über Jahrhunderte da irgendwie ein System zurechtgebastelt, wie das halt jetzt funktioniert. Okay? Und was passiert, wenn jetzt einer an Jesus glaubt und wir den da rausnehmen? Der ist ganz allein. Der verliert das alles und er hat auch keinen Ersatz. Da ist nichts Neues. Weil wenn ich mir jetzt so einen aus Saudi-Arabien vorstelle und wir pflanzen den jetzt hier in Deutschland ein, der kommt hier nicht zurecht. Und wir kommen mit ihm auch nicht zurecht. Also der ist alleine. Aber Jesus sagt, ich will, dass sie eins werden, als Gemeinde, als Gemeinschaft eins, damit die Welt erkennt, dass ich Gott bin. Also dieser Einzelne, den wir da vielleicht rausgeholt haben, aus irgendwelchen Gründen, der ist für Gottes Plan letztendlich verloren erstmal, weil der keine Gemeinschaft haben kann. Weder die, wo er herkommt, noch die, wo er hingeht. Das ist eine ziemlich komplexe Sache, da erstmal eine neue Gemeinschaft zu finden, reinzuwachsen und eins zu werden. Also uns geht es darum, die Leute dort, die gläubig werden, die müssen da bleiben, wo sie sind. Die müssen in ihren Familien bleiben. Die müssen einfach in dem Netzwerk weiter funktionieren, aber als Leute, die Jesus nachfolgen. Und das ist ein ganz kritischer Punkt in Gemeindegründung dort. Und hier als Beispiel Firas und Iman, die schon vor längerem gläubig wurden und eben jetzt zurück in ihre Dörfer gesendet wurden. Und sie haben nie, also eigentlich sind sie aus wirtschaftlichen Gründen von zu Hause weg und haben im Libanon gearbeitet und haben den Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, Gott ruft uns zurück, wir müssen zurück. Sie sind dann durch die Leiterschaftsschulung durchgegangen und Moment, zurück, wohin? Nach Syrien? Schon mal was vom Bürgerkrieg gehört oder irgend sowas? Macht nichts, wir müssen zurück. In unseren Dörfern ist es okay soweit. Jetzt ist ganz kritisch, wie werden die empfangen von ihren Familien? Und wer sind sie jetzt, nachdem sie Jesus kennengelernt haben, in ihren Familien? Und zum Glück, sie werden als Jesus-Nachfolger willkommen geheißen. Die Gemeinde ist so gut wie gegründet. Die Leute kommen zurück, als Kinder natürlich, als Söhne, als Töchter, aber die jetzt an Jesus glauben. Macht nichts, herzlich willkommen. Die sind mittendrin. Die müssen sich nicht erst da reinarbeiten oder irgend sowas. Die sind schon drin. Im Kern der Familien, in der Großclans, der Dörfer, da sind sie schon drin, als Jesus-Nachfolger. Wir sind im Mai zurückgegangen und dann Ende Juni wurde das Dorf belagert, abgeschnitten von der Außenwelt. Also irgendwelche sunnitischen Terrorgruppen haben sie da belagert. Und von außen denkt man sich, oh je, Lebensgefahr, wären sie doch nur nicht hingegangen. Was sie von innen berichten, ist ganz was anderes. Das war die Gelegenheit, Jesus zu bezeugen, da keine Angst zu haben, wo andere Angst haben, und dann die Fragen beantworten, ja, warum hast du keine Angst? Und eben haben erlebt, wie sie dann mit 35 Leuten die Bibel lesen konnten. Zum Glück ist diese äußere Gefahr vorbei, das Dorf wird nicht mehr belagert und der Grundstock für die Gemeinde ist gelegt, innerhalb kürzester Zeit und auf wunderbare Weise. Und wir können eigentlich nur staunen, wie Gott es segnet und wie er ja, ihre Beziehungen bewahrt hat zu ihrem normalen Sozialen und ihre Familie und das gebraucht, damit da Gemeinde entsteht. Ich möchte noch kurz den Bogen spannen zurück zu uns nach Deutschland. Nicht, weil ich jetzt sagen will, wie es gemacht werden muss oder so, einfach zum Nachdenken. Wie leben wir in der Welt? Sind wir da in diesem Zentrum, diese drei Kreise, die sich überschneiden? Sind wir da, wo Gott uns haben will? Und diese Gleichnisse vom Salz der Erde und vom Licht der Welt und von dem Sauerteig, das sind alles die Gleichnisse, die gut zu diesem Verfärben passen, dass sich da irgendwas in so einer Masse verändert und passiert. Und sind wir so in dieser Masse drin, dass wir verändern wirken, dass unser Leben automatisch verändern wirkt? Wie sehen unsere Netzwerke aus? Sind wir verbunden mit unserem Jesus-Leben, mit der Welt verbunden, dass sie das sehen? Sehen sie uns als Jesus-Nachfolger oder ist da manchmal so eine Trennung zwischen Arbeit, Privatleben, Gemeinde? Wichtig ist, denke ich, dass man zum Beispiel mit Kollegen eine Beziehung hat, wo eine Offenheit entsteht, dass man auch Anteil im Leben hat, wo sie uns erlauben, reinzureden in ihrem Leben. Und wir wissen, wir sind ja die Jesus-Nachfolger. Mal schauen, was die zu sagen haben zu meinem Problem. Und letztendlich auch als Gemeinde, als Gemeinschaft. Jesus will, dass wir eine Einheit haben, die bewirkt, dass die Welt erkennt, dass er Gott ist. Und diese Liebe, diese Einheit gilt es zu bewahren und ja, immer wieder daran zu arbeiten, zu erreichen. Wir erleben das sehr oft, dass das manchmal anstrengende Zeiten sind, wenn diese Einheit in Gefahr ist. Und dann muss man wirklich arbeiten, dass man sie erhält. Das ist so unsere Erfahrung aus dem Libanon. Und ich denke, dass es wert ist, was auch immer es kostet, was auch immer von uns gefordert wird, mitzuerleben, wie Gott wirkt und Menschen verändert, ist einfach großartig. Amen.